Sie hören Ihr Lokalradio auf der 107,1 am Mittwochmittag. Zeit für ein spannendes Thema, das die Ringvorlesung der Göttinger Universität aktuell für Sie bereithält. Es geht um Verbrechen. Unter dem Motto »Das sogenannte Böse« beschäftigen sich Wissenschaftler mit verschiedenen Teilaspekten dieses spannenden Bereichs unserer Gesellschaft. In dieser Woche fragt Barbara Krahe, Professorin für Sozialpsychologie, in ihrem Vortrag »Was fasziniert uns am Verbrechen?« Was stößt uns ab und wie wirkt Kriminalität in den Medien? Sie hören nun die Aufzeichnung Ihrer gestrigen Ausführungen.
Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu dieser öffentlichen Vorlesung im Rahmen der Ringvorlesung. Sie vermuteten wahrscheinlich an dieser Stelle eher Herrn Jehle, wenn Sie schon öfter hier waren. Er ist leider heute verhindert und deswegen stelle ich mich jetzt einfach selbst vor. Mein Name ist Barbara Krahe, ich bin Professorin für Sozialpsychologie an der Universität Potsdam und ich möchte Ihnen heute ein bisschen berichten aus der Forschung, die wir dort machen, insbesondere zu der Frage, wie Menschen zu Gewalt in den Medien stehen und wie sie von Gewaltdarstellungen in den Medien beeinflusst werden. Ich hätte heute auch gut einen Vortrag aus einem anderen Themengebiet innerhalb der Aggressionsforschung halten können, nämlich wie Hitze aggressives Verhalten befördert. Aber das war nicht das Thema, zu dem ich eingeladen worden bin. Und deshalb halte ich mich natürlich auch daran. Ja, mein Vortrag hat den Titel »Was fasziniert uns am Verbrechen? Was stößt uns ab? Und wie wirkt Kriminalität in den Medien?« Und ich möchte vorab ganz kurz erläutern, wie ich zu diesem Thema gekommen bin. Nämlich nicht als Medienwissenschaftlerin, sondern als Sozialpsychologin, die Aggression, aggressives Verhalten sieht als eine Form des zwischenmenschlichen Verhaltens, eine negative Form des zwischenmenschlichen Verhaltens und mich interessiert die Frage, wie kommt es dazu, dass Menschen aggressives Verhalten zeigen? Und eine Antwort, wenn auch mitnichten die einzige Antwort auf diese Frage, liegt darin, wie sie mit Darstellungen von Gewalt in ihrem Umfeld umgehen. Und vor diesem Hintergrund beschäftigt sich meine Arbeitsgruppe und ich beschäftigen wir uns mit der Darstellung von Gewalt in den Medien. Ich glaube, wenn jemand als Medienwissenschaftler oder Wissenschaftlerin diesen Vortrag halten würde, wäre der Fokus ein bisschen anders, deswegen erwähne ich das am Anfang. Ja, wo begegnet uns Gewalt, wäre meine erste Frage und als ich selber angefangen habe, darüber nachzudenken, bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass die allermeisten Leute zum Glück Gewalt nicht am eigenen Leibe erfahren, aber eigentlich alle Leute Gewalt in medialer Vermittlung erfahren. Uns interessiert in unserer Forschung besonders solche Gewalt, die im Rahmen von fiktionalen Medienangeboten präsentiert wird, also in Unterhaltungsmedien, weil das Formen von Gewalt sind, die Menschen potenziell auch vermeiden könnten. Reale Gewaltdarstellungen, die wir in Nachrichtensendungen sehen, aus unserem eigenen Umfeld oder aus anderen, können wir nicht vermeiden. Wenn wir informiert sein wollen über das, was in der Welt passiert, aber Mord und Totschlag im Rahmen von Unterhaltungsmedien könnte man, wenn man möchte, durchaus vermeiden. Also werde ich mich vor allen Dingen mit der Frage beschäftigen, warum Menschen so ein Interesse an Gewalt haben, die ihnen medial vermittelt, als Unterhaltungsgegenstand über den Weg läuft. Das ist eine Frage, die, wenn man es ein bisschen in die disziplinäre Einordnung betrachten will, die Mediennutzungsforschung vor allen Dingen interessiert. Dann müssen wir uns natürlich auch fragen, zumindest kurz, wie präsent sind denn überhaupt Gewaltinhalte in Unterhaltungsmedien? Dazu werde ich ein bisschen was sagen aus Statistiken und Auswertung von Inhalten von Unterhaltungsmedien. Und dann wird aber der Schwerpunkt meines Vortrags auf die dritte Frage gerichtet sein, was machen denn diese Gewaltdarstellungen in Unterhaltungsmedien mit denjenigen, die sie reichlich und gewohnheitsmäßig konsumieren? Das ist eine Frage, die man systematisch verorten würde in der Medienwirkungsforschung. Das ist also ein bisschen der Leitfaden für das, was ich Ihnen heute berichten möchte. Ja, wer wird von Gewalt in den Medien besonders angezogen? Da kann man ein paar Stereotype und Vorurteile im Sinne der Körnchenwahrheit-Hypothese ganz gut bestätigen. Ich habe hier nur ein paar Ergebnisse zusammengefasst. Männer, und das sind alles Ergebnisse aus empirischen Forschungsstudien, Männer werden als Gruppe mehr angezogen als Frauen, Jugendliche in besonderem Maße mehr als Kinder und Erwachsene. Eine Gruppe, um die auch die öffentliche Diskussion sehr kreist, sind vor allen Dingen männliche Jugendliche. Und dann gibt es auch einige Evidenz, dass Menschen mit bestimmten Persönlichkeitseigenschaften sich zu Medien mit Gewaltinhalten besonders hingezogen fühlen. Zwei solche Persönlichkeitseigenschaften habe ich hier mal aufgeführt. Das eine nennen wir Sensation Seeking, das sind also Menschen, die besonders intensiv auf der Suche nach Nervenkitzeln, nach Anregung, nach Aufregung sind und Risikoverhalten in verschiedenen Lebensbereichen zeigen, aber eben auch ein besonderes Interesse an Grenzüberschreitungen, wie sie etwa im Verbrechen gegeben sind, an den Tag legen. Dann gibt es auch einige Studien, die zeigen, dass Menschen, die eine erhöhte Aggressionsneigung haben in ihrer Persönlichkeit, sich auch eher hingezogen fühlen zu gewalthaltigen Medien. Wir werden aber sehen, wenn ich über unsere Forschungsergebnisse berichte, dass die Wirkung von oder die Wirkrichtung von Mediengewalt sehr viel stärker in die Richtung geht, dass die Mediengewalt zur Aggression führt, als die umgekehrte Richtung, dass aggressivere Menschen mehr Mediengewalt konsumieren. Und wie man das untersuchen kann, das möchte ich auch noch genauer schildern im Laufe meines Vortrags. Ja, warum machen Menschen das? Warum setzen sie sich vor den Bildschirm, den Computerbildschirm, den Fernsehbildschirm oder die Kinoleinwand, um sich Gewaltinhalte zu Gemüte zu führen? Und dazu gibt die Forschung eine Reihe von Antworten. Gewalt ist für viele Menschen ein Hinweis auf Spannung und Unterhaltung. Spannung und Befriedigung von Unterhaltungsbedürfnissen sind wichtige Motive für den Medienkonsum. Und es gibt zum Beispiel eine Studie, die zeigt, dass je mehr Gewalt in einem Trailer, in einem Vorspann ist von einem Film, desto mehr Leute haben Interesse, diesen Film dann auch zu sehen. Also Gewalt ist ein Hinweis darauf, dass der Film spannend und unterhaltsam ist. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass wenn Sie diese Filme dann sehen, Zuschauerinnen und Zuschauer oft dann doch abgestoßen sind von der Intensität der Gewalt, die sie sehen. Es ist also ein Spannungsverhältnis, was sie vielleicht auch an sich selber nachvollziehen können, zwischen dem angenehmen Schauder, der einen ergreift, und der Abscheu, die man dann verspürt, wenn die Gewalt sehr drastisch wird. Dieses intensive emotionale Erleben hat einen gewissen Belohnungswert, deswegen suchen Menschen den auch immer wieder. Vor allen Dingen hat man gezeigt, Gewaltfilme, die im Guten enden, werden als belohnend erlebt. Und dann schafft natürlich auch der Austausch über Gewaltinhalte so etwas wie soziale Verbundenheit. Allerdings gibt es auch Motive, die nicht so sehr über die emotionale, sondern über die kognitive, über die Wissensschiene laufen. Gewaltdarstellungen können auch ein Hinweis sein, sich Gedanken zu machen über die Sinnhaftigkeit von menschlichem Verhalten. Gewalt, die zum Beispiel, nehmen Sie als Beispiel sowas wie den Tyrannenmord, der einen Anlass geben kann, darüber nachzudenken, unter welchen Gesichtspunkten jetzt ein Mord auch legitim sein kann. Also die Gewalt als ein Hinweisreiz über bestimmte grundlegende, auch philosophische Themen nachzudenken, ist einer dieser Anreize. Und dann sagen Menschen auch oft, dass sie Gewalt in den Medien nutzen, in der Hoffnung, dass sie dann die Gewalt im realen Leben besser verstehen können. Das ist allerdings in weiten Teilen eine Erwartung, die nicht eingelöst werden kann. Es ist nämlich keineswegs so, dass die Medien die Realität abbilden im Hinblick auf Gewaltdarstellung, sondern ganz im Gegenteil, sagt eine prominente These in diesem Forschungsgebiet, dass die Medien unsere Sicht auf die Welt auch in verzerrter Art und Weise formen. Und ein schönes Beispiel ist, dass man schon vielfach gezeigt hat, dass Menschen, die viele Krimis schauen, die reale Rate an Mord und Totschlag in ihrem Land ganz massiv überschätzen. Gut, ich hatte ja schon gesagt, insbesondere männliche Jugendliche nehmen wir hier in den Fokus, die ein besonderes Interesse an gewalthaltigen Videospielen zeigen. Das kann man ohne Probleme nachweisen, wenn man verschiedene Spiele zur Auswahl gibt, die man mit unterschiedlichen Hinweisen versieht über das zu erwartende Gewaltniveau. Dann sind vor allen Dingen die Spiele attraktiv, die vermeintlich mit viel Gewalt daherkommen. Und es gibt auch viele Daten aus Befragungen von Jugendlichen. Warum spielen sie das, was wir so ein bisschen salopp und althergebracht Ballerspiele spielen, dann können die Jugendlichen eine ganze Reihe von Motiven nennen, unter anderem auch das Motiv, sich auf diesem Wege abzuhärten, auszuhalten, dass in dieser virtuellen Realität schreckliche Dinge passieren, um dann im wahren Leben ein bisschen resistenter zu sein gegenüber Gewalt. Dann ist natürlich auch die Möglichkeit wichtig, Tabus zu brechen, Dinge zu tun in der virtuellen Realität, von denen ganz klar ist, dass man sie im wahren Leben nicht tun kann. Zum Beispiel Spielfiguren, die immer realistischer aussehen, die man personalisieren kann, zu töten und nach verschiedenen Strategien dann in Teile zu zerlegen. Das soll also so ein bisschen erklären, warum Menschen denn überhaupt auf Gewaltinhalte schauen und wie intensiv sie das tun, wollte ich eigentlich nur an einem relativ neuen Beispiel erläutern. Es gibt in regelmäßigen Abständen Befragungen zum Mediennutzungsverhalten von Jugendlichen und hier habe ich eine Grafik rausgegriffen aus einer Studie von 2015, wo Jugendliche gefragt wurden, in welchem Ausmaß sie besonders gewalthaltige und brutale Computer-, Konsolen-, Online- und Tablet-Spiele benutzen. Und Sie sehen das hier aufgeschlüsselt nach verschiedenen Altersgruppen und auch aufgeschlüsselt danach, ob Ihre Freunde das machen, das sind die hellgrünen Balken, und ob Sie selbst das machen. Und Sie sehen erstmal den aus der Medienforschung sehr schön bekannten Third-Person-Effekt. Die anderen machen es viel mehr als ich selbst. Aber Sie sehen auch in der Mitte, mal gucken, ob ich das jetzt hinkriege hier mit dem tollen Pointer, wie man es mir gezeigt hat. Genau, hier liegt die 50%-Marke. Wir sehen auch in der eigenen Nutzung bei einigen Altersgruppen doch deutlich mehr als 50%. Und es zeigt uns einfach nur, dass dieses spezifische Medium der brutalen Online- und Computerspiele von Jugendlichen sehr intensiv genutzt wird. Was natürlich eine Voraussetzung dafür ist, sich überhaupt Gedanken darüber zu machen, welches denn die Wirkungen sein könnten von dieser Nutzung. Dann hatte ich schon gesagt, wir müssen auch fragen, wie präsent ist denn Gewalt in den Medien, bevor wir genauer fragen, wie wirkt sie denn nun? Und dazu gibt es verschiedene Ansatzpunkte, diese Frage zu beurteilen. Also zunächst mal ist die Methode der Wahl die Inhaltsanalyse, das heißt, man nimmt sich eine bestimmte Auswahl an Filmen oder an Computerspielen oder auch an Fernsehsendungen vor und wertet danach aus, zählt im Prinzip die Zahl der Gewaltakte, die darin vorkommen oder die Art und Weise, in der Gewalt präsentiert wird. Und das hat zum Beispiel eine Studie getan, die Bestsellerfilme zwischen 1950 und 2005 aus den USA ausgewertet hat und festgestellt, dass die Filme, die eben von den Verkaufszahlen her ganz oben standen, über diese Zeitspanne zu 89% Gewalt enthielten. Interessant ist auch eine Studie, die jetzt ein bisschen anders rangegangen ist und sich Filme angeschaut hat, die eine Altersfreigabe von 13 Jahren haben. Das ist eine Kategorie, die kommt in Amerika vor. Wir haben 12 und 15. Aber die haben gefragt, wenn wir jetzt nur Filme angucken zwischen 1993 und 2005, die gleiche Altersfreigabe haben, unterscheiden die sich dann in dem Ausmaß der Gewalt, die da drin vorkommt? Und in der Tat hat diese Analyse gezeigt, dass je neuer die Filme waren, desto mehr Gewalt sozusagen toleriert wurde, um diesem Film trotzdem noch eine Altersfreigabe ab 13 zu geben. Und das heißt, es gibt sowas, das komme ich auch noch drauf zurück, es gibt sowas wie eine Gewöhnung. Man mutet den 13-Jährigen oder man findet immer mehr Gewalt tolerabel für Kinder in der gleichen Altersspanne. Interessant sind auch Analysen, die zeigen, wie wird denn die Gewalt präsentiert. Zum Beispiel eine Studie, die gezeigt hat, dass es häufig vorkommt, dass Gewalt und Humor zusammen auftreten. Dass es also als lustig dargestellt wird, wenn jemand ins Jenseits befördert wird. Und für Deutschland gibt es verschiedene solche Inhaltsanalysen auch. Unter anderem eine Studie von Frau Grimm aus München, die über 1100 Programmstunden des deutschen Fernsehprogramms mit der Methode der Inhaltsanalyse ausgewertet hat und festgestellt, dass 58% aller Sendungen mindestens eine Gewaltdarstellung enthielten und ungefähr ein Drittel aller Szenen Gewalt aus sozial akzeptierten Motiven darstellen. Sozial akzeptierte Motive sind zum Beispiel, wenn die Guten gegen die Bösen kämpfen und das eben gerechtfertigt erscheint, dass die Guten die Bösen umbringen. Nur noch eine zweite Studie oder Grafik zur Frage, wie verbreitet ist denn Gewalt in den Medien? Und dieses hier ist einfach nur eine Häufigkeitszählung der Tatort- und Krimiserien in den beiden öffentlich-rechtlichen Anstalten über einen Zeitraum von 1956 bis 2011. Und da sehen Sie, dass gerade in den letzten 15 Jahren da ein starker Anstieg zu verzeichnen ist. Es wird ja heutzutage alles gut statistisch dokumentiert und so war es auch ganz leicht für mich zu finden, welches die leichenreichsten Tatortfolgen der letzten beiden Jahre waren. Ich kann Ihnen also sagen, es gibt einen Spitzenreiter, das dunkle Netz, da gab es in einer Folge 6 Leichen und 2 andere Folgen auf den Plätzen mit jeweils 5 Leichen. Das gibt Ihnen schon mal ein bisschen so den Eindruck über das Feld, von dem wir hier sprechen, das Thema, wie präsent ist Gewalt in den Medien, wie wird Mediengewalt genutzt. Und vor diesem Hintergrund möchte ich dann jetzt auch ohne langes Zögern auf den nächsten Punkt eingehen, nämlich auf die Frage, was sind denn eigentlich die Effekte der Auseinandersetzung mit solchen gewalthaltigen Inhalten. Ich muss vorab sagen, die Forschung hat sich sehr stark auf visuelle Medien konzentriert, also auf Fernsehen, Film und Videospiele. Wir haben aber wenig Grund daran zu zweifeln, dass ähnliche Prozesse, über die ich auch noch sprechen werde, auch bei anderen Medien, zum Beispiel gewalthaltigen Rap-Songs, Musikvideos, möglicherweise auch bei Grimms Märchen, zu finden sind. Es gibt also zunächst mal wenig Anlass zu sagen, es hängt jetzt von der ganz spezifischen medialen Darbietung ab. Und wenn wir nachher über Prozesse reden, aus psychologischer Sicht, die diese Zusammenhänge erklären können, dann wird auch, glaube ich, klar, dass es nicht allzu viel Grund gibt zu sagen, ja, das wirkt nur in dem einen Medium so und in dem anderen ganz anders. Gut, bevor ich jetzt in diese Frage der Wirkung von Mediengewalt einsteige, möchte ich ein bisschen was allgemeiner sagen, worum es oder wie man diese Forschungsfrage nach der Wirkung von Mediengewalt auch einordnen muss. Wenn Sie die öffentliche Diskussion so ein wenig verfolgen zu diesem Thema, dann ist Ihnen sicherlich nicht verborgen geblieben, dass die These, dass Mediengewalt aggressives Verhalten fördert, in der Öffentlichkeit sehr stark umstritten ist, sehr intensiv und kontrovers diskutiert wird und in der Wissenschaft ist es nicht anders. Das ist natürlich im Prinzip immer schön, wenn Dinge kontrovers diskutiert werden, aber manchmal führen Argumente oder Standpunkte in diesen Diskussionen auch ein bisschen ins Leere. Und in diesem Bereich gibt es eine ganze Reihe von auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die zwar auf der einen Seite jedwede negative Wirkung von Mediengewalt auf Aggression leugnen, aber gleichzeitig sagen, dass Medien mit positiven, mit prosozialen Inhalten eben auch viel Gutes bewirken können. Das klingt jetzt erstmal ganz vernünftig, aber ich möchte doch ganz stark dafür argumentieren, dass diese Argumentationsschiene in sich überhaupt nicht stimmig ist. Wenn wir uns fragen, welche Auswirkungen hat der Konsum von medialen Gewaltdarstellungen, dann reden wir ja eigentlich über eine ganz allgemeine Frage, nämlich über die Frage, ob irgendetwas, was wir in der virtuellen Realität von Medien erleben, uns beeinflusst in unserem Denken, Fühlen und Handeln in unserem realen Leben. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, dass die Frage so zu stellen ist, dann und wir um uns schauen, dann stellen wir fest, dass in vielen Bereichen ganz klar diese Frage mit Ja beantwortet wird. Die gesamte Produktwerbung basiert auf der Annahme, dass das, was wir als Fernsehwerbung sehen, unser Verhalten im Supermarkt beeinflusst. Dass das Waschpulver, das uns als Allheilmittel angepriesen wird für nachhaltige Flecken, dann auch tatsächlich in unserem Einkaufskorb landet. Also da, und die Werbeindustrie würde nicht solche Unsummen an Geldes investieren, wenn sie davon ausgehen würde, dass es keinerlei Transfer gibt zwischen der medialen Wirklichkeit und dem echten Leben. Zweites Beispiel, jede Fluglinie setzt ihre auszubildenden Piloten erstmal an den Flugsimulator und dann in das echte Flugzeug. Warum? Weil sie davon ausgehen, dass man in der Simulation Dinge lernen kann, die einem nützen im echten Leben. Und es gibt zunehmend mehr, und das wird auch von den Kritikern der Mediengewaltforschung ohne Bedenken ins Feld geführt, immer mehr sogenannte Serious Games, also ernsthafte Spiele. Es gibt zum Beispiel Computerspiele, in denen diabeteskranke Kinder üben können, wie man sich selbst Insulin spritzt. Auch da basiert das alles auf der Annahme, dass das, was die am Computer lernen, ihnen hinterher hilft mit der Spritze in der Hand. So, und was mich immer wieder irritiert, ist, dass die Kritiker dieser Forschung zur Mediengewalt sagen, nur bei der Mediengewalt, da ist es anders. Da hat es überhaupt keinen Effekt, was wir in der medialen Wirklichkeit sehen. Das finde ich ist einfach ein Denkfehler, und deswegen habe ich jetzt hier ein bisschen weiter ausgeholt, um diese allgemeinere Perspektive nochmal zu eröffnen. Jetzt komme ich aber wieder zurück zu dem engeren Thema, was ist die Wirkung von Gewalt in den Medien? Auch hier, wenn Sie die Diskussion in der Öffentlichkeit verfolgen, werden Sie gemerkt haben, dass die Frage, um die es hier geht, vielfach polemisch überspitzt wird. Nämlich, dass Leute dann sagen, ja, ich habe mein ganzes Leben lang diese Spiele gespielt und ich bin noch nie mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Also kann es doch alles nicht so schlimm sein. Deswegen ist mir wichtig, schon zu Beginn zu sagen, die Frage, die wir beantworten wollen, ist nicht, ob jeder, der Gewalt in den Medien konsumiert oder gerne Ego-Shooter am Computer spielt, ein Krimineller, ein Gewalttäter im Wartestand ist, sondern wir fragen, kann der Konsum von Mediengewalt ein Risikofaktor sein, der zusammen mit anderen Risikofaktoren zu aggressivem Verhalten führt? Kurz die Definition, was ist Mediengewalt und was ist Aggression? Zunächst mal, Aggression ist Verhalten, das wir durchführen mit der Absicht, anderen einen Schaden zuzufügen. Und es gibt unterschiedliche Formen von Aggression, körperliche Aggression, wo der Schaden darin besteht, einen körperlichen Schaden zuzufügen, verbale Aggression, Menschen zu beleidigen und auch Beziehungsaggression, Menschen auszuschließen aus Gruppen. Und man kann das auf unterschiedliche Art und Weise messen. Und analog dazu definieren wir auch Mediengewalt als Darstellung von Aggression eben in den Medien, als Darstellung von Verhaltensweisen, die mit der Absicht ausgeführt werden, anderen Personen Schaden zuzufügen. Und dieser Schaden kann dann eben auch physischer oder verbaler Art oder psychologischer Art sein. Wie gesagt, liegt der Schwerpunkt auf der körperlichen Aggression, und in vielen Computerspielen mindestens ist es auch so, dass nur durch das Begehen von aggressiven Verhaltensweisen ein Fortschritt im Spiel erzielt werden kann. Die zentrale Annahme, die die Mediengewaltforschung beschäftigt, ist eben, dass der Konsum gewalthaltiger Medien die Aggressionsbereitschaft heraufsetzt. Und gleichzeitig, das ist eine Frage, die in die Forschung etwas später eingeführt wurde, auch gleichzeitig die Bereitschaft zu positivem, zu hilfreichem sozialen Verhalten verringert. Und ich möchte jetzt ein bisschen an Evidenz zu diesen Forschungsfragen zusammentragen. Also wir werden zunächst kurz fragen, wie stark ist der Zusammenhang zwischen der Nutzung von Mediengewalt und dem aggressiven Verhalten. Dann, wenn wir den Zusammenhang festgestellt haben, haben wir ja noch nicht die Wirkrichtung bestimmt. Führt die Mediengewalt zur Aggression oder sind aggressivere Menschen eher interessiert an Mediengewalt? Mit der dritten Frage werden wir uns anschauen, wie kommt dieser Zusammenhang psychologisch zustande und wenn da noch Zeit ist, noch ganz kurz, wie kann man erfolgreich intervenieren, um diesen Zusammenhang oder diesen kausalen Einfluss zu vermeiden. Ja, wie stark sind die Zusammenhänge zunächst mal? Wir sprechen in der empirischen Forschung von Korrelationen. Wir schauen, inwieweit sich das aggressive Verhalten steigert in Abhängigkeit davon, dass der Mediengewaltkonsum erhöht wird. Und dieser Zusammenhang erlaubt uns zunächst mal nicht zu entscheiden, welches die Ursache und welches die Wirkung ist. Anhand der bisherigen Forschung kann man sagen, es gibt solche korrelativen Zusammenhänge und ich habe jetzt einfach mal ein bisschen Statistik muss sein. Eine Übersicht aus einer Studie mitgebracht, an der wir auch beteiligt waren, wo man insgesamt in 7 verschiedenen, recht unterschiedlichen Ländern Jugendliche befragt hat, sowohl zu ihrem Mediengewaltkonsum als auch zu ihrem aggressiven Verhalten. Ein solcher Korrelationskoeffizient kann Werte annehmen zwischen -1, das wäre dann eine perfekte negative Beziehung zwischen 2 Variablen, und +1. 0 würde heißen, es gibt gar keinen Zusammenhang. Und Sie sehen hier zweierlei, nämlich, oder eigentlich sogar dreierlei. Erstens, die Vorzeichen sind alle positiv. Das bedeutet, je mehr Mediengewalt konsumiert wird, desto mehr aggressives Verhalten wird gezeigt. Die zweite Erkenntnis ist, die Werte sind alle über 0, aber doch deutlich unter 1. Das heißt, der Zusammenhang ist da, er ist auch überzufällig da, aber es bleibt noch viel Luft nach oben, was die Erklärung des aggressiven Verhaltens darstellt. Ein Einfluss kann der Medienkonsum sein, aber es ist nicht die einzige Einflussquelle. Und wir sehen auch gleichzeitig, dass so ungefähr Pi mal Daumen die Werte nicht sehr unterschiedlich sind zwischen diesen sehr verschiedenen Ländern. Und wenn man es jetzt in Beziehung setzt, in der gleichen Studie zu anderen möglichen Risikofaktoren, die auch aggressives Verhalten beeinflussen können, dann sehen wir hier jetzt über alle 7 Länder, oder 6 Länder sind es hier nur noch gemittelt, der Konsum von Mediengewalt kommt hier auf einen Wert von Punkt 16. Aber es gibt keinen anderen Risikofaktor, wie zum Beispiel Missbrauch durch die Eltern oder aber soziale Zurückweisung durch die Peers oder aber der Umgang mit delinquenten Peers, der deutlich mehr erklärt. Also das heißt, Aggression ist ein komplexes Verhalten, für das es keinen einzigen sehr mächtigen Wirkfaktor gibt. Es gibt viele Faktoren, die dazu führen und die Mediengewaltnutzung bewegt sich von der Größenordnung her im selben Kontext wie viele andere solche Risikofaktoren auch. Und das sollte man berücksichtigen, wenn man jetzt die Stärke dieser Zusammenhänge interpretiert. Dann kommen wir auch schon zur zweiten Frage, nämlich, wie ist denn jetzt die Wirkrichtung? Bei den Korrelationen können wir ja nur sagen, die beiden Variablen hängen zusammen, aber wer was beeinflusst, wissen wir nicht. Um das zu klären, brauchen wir einen Längsschnitt. Wir brauchen Daten, die dieselben Personen zu mehr als einem Zeitpunkt befragen. Und was Sie hier sehen, ist das Forschungsdesign, was uns die Richtung des Zusammenhangs zu prüfen erlaubt. Wir haben hier im einfachen Fall 2 Messzeitpunkte. Jede Person befragen wir zu den beiden Messzeitpunkten und zwar sowohl zu ihrem Gewaltmedienkonsum als auch zu ihrem aggressiven Verhalten. Und dann können wir feststellen, Medienkonsum zum ersten Messzeitpunkt und zum zweiten Zeitpunkt. Die Beziehung zwischen diesen beiden Messungen sagt uns, wie stabil ist der Medienkonsum über die Zeit oder wie stabil ist das aggressive Verhalten über die Zeit. Was uns wirklich interessiert in diesem Design sind aber die diagonalen Pfade. Was sagt uns der Mediengewaltkonsum zum ersten Messzeitpunkt über die Aggression zum zweiten? Das ist der sogenannte Sozialisationspfad. Sozialisieren die Medien die Nutzer in Richtung auf aggressives Verhalten? Oder haben wir es eher mit einem Selektionsprozess zu tun, dass diejenigen, die aggressiver sind, auch mehr Mediengewalt nutzen? Das ist dieser Pfad hier, diese Gegendiagonale. Diese beiden Pfade können wir mit einem solchen Forschungsdesign miteinander vergleichen und dann können wir etwas darüber aussagen, welche Wirkrichtung stärker ist. Theoretisch können die auch beide gleich stark sein. Die Prozesse können auch beide wirken. Und jetzt schauen wir uns das mal an aus unserer Längsschnittstudie mit ungefähr 2000 Schülerinnen und Schülern aus Berlin. Das ist jetzt genau das Design, was ich Ihnen gerade geschildert habe. Und zwar haben wir hier uns angeschaut, wie intensiv nutzen die Jugendlichen Gewaltspiele und wie aggressiv werden sie von ihren Lehrern eingeschätzt. Und zwar haben wir das zweimal gemessen in dieser Abbildung im Abstand von einem Jahr. Und hier schauen wir uns jetzt eben diese diagonalen Pfade an. Jetzt können wir nämlich zeigen, dass diejenigen, die zum ersten Zeitpunkt mehr Medien, mehr Nutzung gewalthaltiger Computerspiele berichtet haben, ein Jahr später von ihren Lehrern aggressiver eingeschätzt wurden als diejenigen, die weniger Gewaltspiele genutzt haben. Und zwar unter gleichzeitiger Berücksichtigung, dass Aggression ja auch eine gewisse Stabilität hat, unabhängig von der Gewaltspielnutzung. Also das heißt, wir können wirklich sagen, wenn ich weiß, dass ein Jugendlicher viel Gewaltspiele nutzt, erklärt das zusätzlich was in der Beurteilung der Aggression durch die Lehrer. Die andere Wirkrichtung vom aggressiven Verhalten zum Gewaltspielkonsum, die finden wir nicht in unseren Daten. Gut, das ist sozusagen ein Befund. Wir haben nicht nur nach aggressivem Verhalten gefragt, sondern die Lehrer auch nach dem prosozialen, dem hilfreichen Verhalten jedes einzelnen Schülers. Und da sehen wir auch wieder nur einen Pfad von in der Diagonale vom Gewaltspielkonsum zum ersten Messzeitpunkt zum zum prosozialen Verhalten ein Jahr später. Dieser Wert ist auch nicht groß, aber Sie sehen, jetzt ist das Vorzeichen negativ. Das heißt, je mehr Gewaltspielkonsum zum ersten Messzeitpunkt, desto weniger hilfsbereit wurden die Schülerinnen und Schüler von ihren Lehrern eingeschätzt. Das ist auch das, was wir theoretisch erwartet haben. Und die Lehrer wussten natürlich nicht, was die Kinder auf dem Gewaltspielkonsummaß angegeben haben. Das eine haben wir von den Schülern erfragt, das andere von den Lehrern. Und ich muss Ihnen noch ein drittes Bild dieser Art zumuten, aber das ist für das Verständnis dieser Zusammenhänge ganz wichtig. Wir haben auch gemessen, wie viel gewaltfreie Medien nutzen denn die Jugendlichen, die wir befragt haben. Und haben das genauso in Beziehung gesetzt zu Einschätzungen von Aggression und Hilfeleistung. Und Sie sehen, da gibt es keinen Zusammenhang. Und es sollte auch keinen geben, weil der Zusammenhang durch die Gewaltinhalte bestimmt wird. Und wenn eben keine Gewalt in den Medieninhalten drin ist, sollte es auch keine Effekte auf die Aggression geben. Insofern ist dieser Befund für uns sehr wichtig, obwohl man sich als Forscherin meistens nicht über nicht signifikante Ergebnisse freut. In diesem Fall ist es anders. Das ist genau die inhaltliche Spezifität der Gewaltmedienwirkung, von der wir theoretisch ausgehen, die wir hier sehen. Und wir haben diese Jugendlichen nicht nur zu zwei Messzeitpunkten befragt, sondern insgesamt zu vier Messzeitpunkten über einen Zeitraum von 4 Jahren. Und dann haben wir eine Analyse vorgenommen, die uns auch noch weiter gebracht hat in der Erklärung der Zusammenhänge. Und zwar haben wir versucht, anhand der Mediennutzung, die die Jugendlichen uns berichtet haben, über diese insgesamt 4 Zeitpunkte Muster zu finden in unseren Daten. Wir haben versucht, diese fast 2000 Jugendliche irgendwie nach Ähnlichkeit zu gruppieren mit Hilfe von statistischen Verfahren. Und wir haben dabei 3 Gruppen identifizieren können. Die erste Gruppe ist hier unten. Das sind diejenigen mit einer niedrigen Mediengewaltnutzung, stabil niedrig über alle 4 Messzeitpunkte. In diese Gruppe, das sind die Stable Lows, fallen 89% der Mädchen, aber nur 37% der Jungen. Dann haben wir eine zweite, deutlich kleine, und die machen insgesamt einen großen Anteil an der gesamten Stichprobe aus. Also das heißt schon mal, für sehr, sehr viele Jugendliche ist es gar nicht so ein großes Problem der Mediengewaltnutzung, die nutzen es gar nicht so viel. Aber es gibt noch 2 andere Gruppen. Wir haben hier diese gelben, das sind die stabil hohen Mediengewaltnutzer. Die haben zu allen 4 Messzeitpunkten deutlich erhöhte Werte. Da sind 50% der Jungs drin. Und dann haben wir eine dritte Gruppe, das sind die Grünen. Das sind die, die zwar zum ersten Zeitpunkt intensiv diese Gewaltmedien nutzen, aber dann weniger werden in der Nutzung über die Zeit. Das sind, wir nennen jetzt auf schön gut Neudeutsch, die Sisters, die decreasen, die nehmen ab in ihrer Mediengewaltnutzung. Und ich möchte Sie jetzt nur bitten, vor Ihrem inneren Auge sich mal diese drei Linien einzuprägen. Weil wir ja auch noch Informationen hatten über das aggressive Verhalten. Und wir haben jetzt diese Gruppenzugehörigkeit, ob jemand jetzt in diese stabil niedrige, die stabil hohe oder die abnehmende Gruppe der Mediennutzung, der Gewaltmediennutzung fehlt, die haben wir jetzt versucht, um den Verlauf des aggressiven, die haben wir jetzt benutzt, um den Verlauf des aggressiven Verhaltens im gleichen Zeitraum über diese vier Zeitpunkte vorherzusagen. So, das ist jetzt die Mediengewaltnutzung und das ist das aggressive Verhalten. Ich gehe nochmal wieder zurück. So sieht es bei der Mediennutzung aus. So sieht das Bild aus. Das heißt, diejenigen, das ist jetzt wieder die schwarze Linie da unten, die eine stabil niedrige Mediengewaltnutzung haben, haben auch einen stabil niedrigen Aggressionswert über die vier Messzeitpunkte. Diejenigen, die stabil hohe Mediennutzung haben, das sind die Gelben, liegen stabil hoch in ihrem aggressiven Verhalten. Und diejenigen, deren Mediengewaltkonsum rückläufig ist, die Grünen, zeigen ein analoges Muster für das aggressive Verhalten. Das ist auch noch nicht so eine ganz streng kausale Evidenz, weil da ja immer noch andere Variablen dahinterstehen können, die beides beeinflussen, sowohl die Mediennutzung als auch die Aggression. Aber es zeigt uns wenigstens, dass es diese parallelen Verläufe gibt über die Zeit, was ein Hinweis darauf ist, dass die beiden Dinge sich beeinflussen. Gut, dann komme ich zu meiner dritten Frage, nämlich welche sind denn die psychologischen Prozesse, die diese Wirkung erklären können, die diese Effekte erklären können. Und dazu möchte ich nur ganz kurz mit Blick auf die Zeit drei nennen, nämlich zum einen, dass durch die ständige Beschäftigung mit Gewalt in den Medien aggressive Gedanken und Gefühle leichter abrufbar werden in unserem Alltagsleben. Wenn wir ohnehin in diesen Kategorien von Bedrohung, von Mord und Totschlag denken, dann fällt es uns auch leichter, aggressive Gedanken, oder dann sind wir auch schneller dabei, die zu aktivieren. Das kann man zeigen, das kann ich Ihnen jetzt aus zeitgründigem Einzelnen zeigen, an Reaktionszeitstudien. Leute erkennen Aggression, Wörter mit aggressivem Inhalt schneller als bedeutsame Worte, wenn sie viel Mediengewalt nutzen. Oder wenn sie vorher gerade in der Situation einen Gewaltfilm gesehen haben. Dann vermitteln Medien mit Gewaltinhalten auch soziale Lernprozesse. Lernen durch Beobachtung haben Sie mit Sicherheit alle auf dem Schirm als wichtigen Lernmechanismus. Medien mit Gewaltdarstellungen liefern jede Menge Lerngelegenheiten. Aber es wird nicht einfach eins zu eins gelernt, es wird nicht nur das imitiert, was man gerade gesehen hat, sondern es bilden sich Wissensstrukturen aus, in denen zum Beispiel Aggression gerechtfertigt wird im Dienst der guten Sache, in der es akzeptabel ist, Menschen zu schlagen, wenn man sich provoziert oder frustriert fühlt. Das heißt, es werden ganze Skripts, ähnlich wie Filmskripts, gelernt durch Gewaltdarstellungen in den Medien. Und es gibt zunehmend einen zunehmenden Prozess der Abstumpfung. Wie bei allen sehr stark emotional erregenden Reizen reagiert unser Organismus darauf mit Gegenreaktionen. Wir versuchen, uns immer weniger in Erregung versetzen zu lassen, als ein Schutzmechanismus gegenüber solchen emotionalen Stimuli. Und das passiert eben auch gegenüber Gewaltdarstellungen. Das führt eben dazu, dass man, je mehr Gewalt im virtuellen Raum konsumiert wird, je weniger schlimm Menschen dann Gewalt im wahren Leben einschätzen. Das sind solche Desensibilisierungsprozesse. Gut, ich muss jetzt ein paar von meinen Folien überspringen, die ich Ihnen hier noch zeigen wollte, aber ich möchte auf jeden Fall noch zu dem letzten Punkt kommen, nämlich was kann man denn jetzt tun, wenn man der Ansicht ist, wie wir, dass der Konsum von Mediengewalt ein Risikofaktor für aggressives Verhalten ist. Und wir haben zu diesem Zweck ein Interventionsprogramm entwickelt als Teil dieses Längsschnitts, über den Sie jetzt schon vorhin diese Verlaufsmuster gesehen haben, der sich speziell an Jugendliche richtet. Und wir haben also insgesamt 700 Schülerinnen und Schüler in diese Intervention einbezogen. Und ich zeige Ihnen nur, damit Sie das sich ein bisschen besser vorstellen können, auch mal so ein bisschen die Timeline. Wir haben diese Studie durchgeführt in Schulen in Berlin und haben ungefähr die Hälfte dieser Gruppe auf in unsere Trainings, in unsere Interventionsgruppe zugewiesen und die andere war unsere Kontrollgruppe. Und die Trainingsgruppe hat dann nach einer Ausgangsmessung nach drei Monaten dieses Training durchlaufen, was ich Ihnen gleich noch ein bisschen genauer vorstelle. Und dann haben wir eben alle in diesen folgenden Messzeitpunkten wieder daraufhin untersucht, wie viel Mediengewaltnutzung sie zeigen und wie viel aggressives Verhalten sie an den Tag legen. Wie sah jetzt diese Intervention aus? Die haben wir selber entwickelt und wir haben also zwei große Blöcke in diesen Inhalt reingepackt. Einmal ein Modul, das haben wir genannt Medienkonsum. Und in diesem Modul war das Ziel, den Mediengewaltkonsum zu verringern. Wichtig ist mir zu betonen, nicht den Medienkonsum, sondern den Mediengewaltkonsum, also wirklich spezifisch. Und es sah zum Beispiel so aus, dass die Teilnehmerinnen zunächst mal ein Medientagebuch geführt haben, das sehen Sie da auf der Folie auch, für jeden Tag mal angekreuzt, zu welchen Zeiten sie Medien genutzt haben. Das war für die Jugendlichen schon ziemlich instruktiv zu sehen, wie viele Stunden am Tag mit Medien draufgehen, weil es ja normalerweise so nicht zählt. Wir haben auch mit ihnen alternative Freizeitbeschäftigungen entwickelt und wir haben mit ihnen die Nutzungsgewohnheiten und auch die Schwierigkeiten und Herausforderungen bei der Veränderung dieser Nutzungsgewohnheiten in diesem Training thematisiert. Das zweite Modul haben wir genannt das Modul Mediengewalt. Das war mehr ein edukatives Modul, bei dem wir versucht haben, ihnen Wissen zu vermitteln über Wirkmechanismen von Mediengewalt. Ein bisschen so, wie ich das jetzt auch versucht habe, in diesem Vortrag rüberzubringen. Wir haben Ihnen zum Beispiel gezeigt, wie dieser Prozess der Desensibilisierung funktioniert. Also dass zum Beispiel eben dann, wenn man viel Gewalt sieht, man hinterher sich dadurch davor schützt, dass man es nicht mehr schlimm findet. Und wir haben Ihnen auch in kleinen Experimenten zum Beispiel vorgeführt, dass wenn Sie gerade einen Gewaltclip gesehen hatten, Sie anschließend auf aggressive Wörter schneller reagieren konnten. Und es gab dann noch Elternabende, die das Ganze flankiert haben und verschiedene andere Elemente, die dieses Training hatte. Sie haben am Ende eine Urkunde bekommen und wir haben auch die Eltern mit einbezogen. Wir haben auch mit großen Mühen ein medienfreies Wochenende eingebaut in diese Intervention. Und ich möchte Ihnen ein paar Ergebnisse aus der Wirkungsprüfung zeigen. Das sind jetzt erstmal Vergleiche vom ersten, also von den Ausgangsmessungen zu der Erfassung des Mediengewaltkonsums zu dem ersten Messzeitpunkt nach dem Training. Also wir vergleichen hier Prä und Post und wir haben auf der einen Seite die Interventionsgruppe, die einen signifikanten Rückgang der Mediengewaltnutzung berichtet hat, 7 Monate nach dem Training und wir finden in der Kontrollgruppe keinen Effekt. Jetzt können Sie natürlich sagen, und damit haben Sie völlig recht, naja, die Kinder wussten ja, dass sie in der Interventionsgruppe waren und wir haben ja nur die Selbstberichte und die werden dann halt brav gesagt haben, natürlich sehen wir jetzt nicht mehr so viel Gewalt, ihr habt uns ja auch gesagt, dass das schlecht ist für uns. Das können wir hier nicht ausschließen, aber wir können diesen Effekt verlängern bis zu unserem letzten Messzeitpunkt und dann waren 3,5 Jahre vergangen zwischen der Intervention und der erneuten Befragung und wir finden immer noch diesen Effekt der Reduktion. Und da würde ich jetzt sagen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Ihnen das noch so bewusst war, in welcher Gruppe Sie damals gewesen sind und dass Sie das dann noch verzerrt haben, eher gering. Wichtiger oder mindestens so wichtig ist, wie wirkt sich denn jetzt dass die Teilnahme an unserem Training aus im Hinblick auf das aggressive Verhalten? Und dabei finden wir einen differenzierteren Befund. Da wirkt nämlich unser Training in Abhängigkeit davon, wie aggressiv die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorher schon waren. Wir stellen eben fest, dass diejenigen, die schon zu Beginn kaum aggressives Verhalten gezeigt haben, auch ein Jahr später wenig aggressiv sind. Und zwar egal, ob sie an unserem Training teilgenommen haben oder nicht. Da würde man sagen, hat das Training nicht gefruchtet. Aber wenn wir uns jetzt die Gruppe angucken, die mit einem hohen Ausgangsniveau an Aggression gestartet ist, das ist die hier auf ihrer rechten Seite, dann sehen wir, dass zumindest dort unsere Intervention dazu geführt hat, dass das Aggressionsniveau niedriger war, ein Jahr später, als bei denjenigen, die in der Kontrollbedingung ohne Intervention waren. Und es ist eben jetzt, zeigt diese Intervention, wirkt jetzt nicht immer und flächendeckend, aber sie wirkt offenbar bei denjenigen, sage ich jetzt mal ein bisschen salopp, die es eher nötig haben, also die mehr Aggression zeigen. Und wir haben uns eben auch gefragt, welches können vermittelnde Prozesse sein, was passiert genau in diesen Mediendarstellungen, und wir haben uns einen Aspekt besonders angeguckt, nämlich wie bewerten Jugendliche aggressives Verhalten unter dem normativen Aspekt. Finden die das in Ordnung, Konflikte mit Gewalt zu lösen? Und da stellen wir wieder fest, dass wir bei denjenigen, die wenig aggressiv sind, auch wenig bewirken mit unserem Training. Aber bei denjenigen, die eine hohe Aggressionsneigung haben und demzufolge auch eher zu betrachten sind als Gruppe, bei denen man intervenieren müsste, dass die eben, wenn sie in unserer Interventionsgruppe waren, aggressives Verhalten weniger akzeptabel finden ein Jahr später als diejenigen in der Kontrollgruppe. Wir haben das, wie gesagt, insgesamt über noch zwei weitere Messzeitpunkte verfolgt. Da habe ich jetzt keine Bilder mehr für Sie mitgebracht, sondern möchte einfach nur noch mal die wichtigsten Befunde aus dem gesamten Längsschnitt zusammenfassen. Wir können also, wie schon erwähnt, auch noch zum vierten Zeitpunkt, also insgesamt 30 Monate nach der Intervention, eine verringerte Mediengewaltnutzung feststellen in unserer Trainingsgruppe. Und wenn man bedenkt, dass das Training nur 6 Wochen umfasst hat, mit jeweils einer Doppelstunde pro Woche, dann ist es, glaube ich, das Höchste, was man auch erwarten kann von so einer Intervention. Was ich Ihnen jetzt hier nicht in der Abbildung gezeigt habe, was für uns aber auch wichtig war, ist, dass die Trainingsgruppe keine Reduktion im gesamten, im gewaltfreien Medienkonsum gezeigt hat. Es war uns auch wichtig und hat die Akzeptanz des Trainings auch sehr erhöht, dass die Botschaft nicht war, nutzt weniger Medien, sondern die Botschaft war, nutzt andere Medien. Und wir können eben zeigen, auch noch zum dritten Messzeitpunkt, dass die Trainingsgruppe vermittelt über die geringere Mediengewaltnutzung auch weniger aggressives Verhalten zeigt. Zum letzten Messzeitpunkt haben wir diesen Effekt nicht mehr gefunden. Dann war die Wirkung unseres Trainings sozusagen auf dieses Maß gesehen verpufft. Und dann den letzten Punkt, den habe ich jetzt nicht mehr ausgeführt, aber wir können eben zeigen, dass der Effekt in der Kontrollgruppe einer zunehmenden positiven Bewertung von Aggression vor allen Dingen bei denen passiert, die mit wenig aggressivem Verhalten eingestiegen sind. Das ist ein Effekt, der jetzt ein bisschen anders über die Zeit aussieht, als der, den ich Ihnen nur zu T1 und C2 gezeigt habe. Ja, dann komme ich auch schon zu meiner letzten und zusammenfassenden Folie. Wenn wir jetzt nochmal in der Gesamtschau auf diese Befunde blicken, dann kann man, glaube ich, sagen, und unsere eigenen Befunde passen zu dem, was die internationale Forschung zeigt, ganz gut, dass der Konsum von Mediengewalt die Wahrscheinlichkeit aggressiven Verhaltens bei Kindern und Jugendlichen sowohl kurzfristig als auch langfristig erhöht. Kurzfristig habe ich Ihnen jetzt aus Zeitgründen nicht gezeigt. Das sind dann Experimente, wo die eine Gruppe eine halbe Stunde einen Gewaltfilm sieht und die andere einen Vergleichsfilm. Wir haben jetzt hier eher die langfristigen Effekte angeschaut. Wir haben auch gezeigt, dass die Effekte wirklich spezifisch auf den Gewaltinhalt der Medien sind. Das kann ich gar nicht oft genug betonen, das ist für die Diskussion ganz wichtig. Wenn man gute Inhalte reinsteckt, kriegt man gute Effekte, wenn man schlechte Inhalte reinsteckt, kriegt man schlechte Effekte. Das klingt jetzt total simpel, aber es fehlt in der öffentlichen Diskussion diese simple Einsicht an manchen Stellen. Wir haben auch gesehen, dass jenseits der aggressionsfördernden Wirkung Mediengewalt auch hemmende Wirkung auf die Hilfsbereitschaft hat. Und ich hätte noch weitergehen können, auch auf das Mitgefühl, auf die Empathie gegenüber Opfern realer Gewalt sich negativ auswirkt. Aber gleichzeitig haben wir auch an der Stärke der Zusammenhänge deutlich gesehen, dass Mediengewalt eben nur ein Risikofaktor für aggressives Verhalten ist. Und wenn man den jetzt eindämmen könnte, würde man schon was gewinnen im Hinblick auf die Verringerung von Aggression im realen Leben, aber man würde das Problem natürlich nicht zur Gänze lösen. Und wir haben gezeigt, dass wir, wo man eben potenziell ansetzen kann, um diesen Kreislauf von der Mediengewalt zur Aggression zu durchbrechen. Es läuft zum einen über die Verringerung des Konsums und es verläuft zum anderen über die Vermittlung von Einsichten in die Zusammenhänge zwischen Mediengewaltkonsum und Aggression. Es wird zunehmend erkannt, dass Mediengewalt ein Thema sein könnte. Es gibt auch aus der Medienwelt heraus selbst Leute, die sagen, ja, vielleicht müssen die Helden ja nicht immer unbedingt eine Schusswaffe in der Hand haben, vielleicht geht es ja auch so. Und in diesem Sinne könnte man ja vielleicht mal darüber nachdenken, ob wir tatsächlich 70 Tatort und andere Krimis in der Woche im öffentlichen rechtlichen Fernsehen wirklich brauchen. Ja, an dieser Stelle möchte ich mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und natürlich noch meine Kooperationspartnerinnen und Partner benennen und als letzte Folie hier stehen lassen, der Verweis auf eine Expertise, die unter meiner Federführung entstanden ist und in Auftrag gegeben von der International Society for Research on Aggression, die auch auf Deutsch verfügbar ist und die Sie unter der angegebenen Webadresse anschauen können, wenn Sie möchten. Ja, nochmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und an die Anwesenheit.
Sie hörten die Potsdamer Sozialpsychologin Barbara Krahe. In der gestrigen Ringvorlesung der Göttinger Universität referierte sie über die Fragen, was fasziniert uns am Verbrechen, was stößt uns ab und wie wirkt Kriminalität in den Medien. Die Ringvorlesung findet jeden Dienstagabend um 18.15 Uhr in der Aula am Wilhelmsplatz statt. Die Aufzeichnung der Vorträge hören Sie jeden Mittwoch um 12 Uhr hier im Stadtradio Göttingen. In der kommenden Woche ist der Göttinger Philosophieprofessor Bernd Ludwig zu Gast in der Ringvorlesung. Der Titel seines Vortrags lautet »Was die Freiheitslehre mit der Straftheorie zu tun hat. Philosophische Voraussetzungen von Prävention und Retribution«.